Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Seht meine Hände und meine Füße, dass ich selber bin. Lasset euch fassen und siehe da, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr mich sehet, habe ich. Lukas Evangelium Kapitel 24, Vers 39. Auf den ersten Blick wirkt der Vers wie ein scharfes Gegengift gegen jede Vorstellung. Jesus habe nur als Geist oder als bloßes göttliches Prinzip weiter existiert. Die orthodoxe Tradition verstand ihn lange als den klaren Beleg. Der auferstandene Christus ist leibhaftig. Es handelt sich nicht um eine Erscheinung, keinen himmlischen Logos in Verkleidung, sondern um dieselbe menschliche Person, die gelitten und gestorben war. Aus dieser Perspektive Lukas Evangelium Kapitel 24, Vers 39, die leibliche Kontinuität der Person Jesu, stützt den Glauben an die leibliche Auferstehung und setzt Grenzen gegen frühchristliche Doketismen und neuere Spekulationen über Präexistenz. Fausto Sozzini dagegen nahm diesen Vers beim Wort, aber er zog andere Schlussfolgerungen, als seine trinitarischen Gegner es taten. Für ihn war die Betonung auf Fleisch und Knochen kein Argument für eine präexistente göttliche Person, sondern ein Hinweis auf die Menschlichkeit der auferstandenen Christusgestalt und damit ein Mittel, die Idee eines vorzeitlich existierenden, selbstständigen göttlichen Sohnes zurückzuweisen. Die Spannung zwischen diesen Deutungen führt in die Geschichte, warum Lukas Evangelium Kapitel 24, Vers 39 in traditionellen Lesarten bestimmte Dogmen und wie nutzte Sozzini denselben Text, um genau diese Dogmen in Frage zu stellen. Die Szene in Lukas gehört zu den Erscheinungen des Auferstandenen. Lukas schildert, wie Jesus den Jüngern in Jerusalem erscheint, ihnen die Hände und Füße zeigt und sie auffordert, ihn zu berühren. Andere Evangelien berichten ähnliche Begegnungen. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 27 erzählt von Thomas Zweifel und der Einladung, die Wundmale zu berühren. Markus 16 und Matthäus 28 kennen Erscheinungen, die die leibliche Realität der Auferstehung betonen. Paulus dagegen entwickelt in 1 Korinther 15 die theologische Reflexion über die Auferstehung. Er unterscheidet die jetzige hinschleichende Körperlichkeit und den zukünftigen verklärten Leib, 1. Korintherbrief Kapitel 15, Verse 42 bis 44, und betont gleichzeitig die leibliche Kontinuität, wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist unser Glaube vergeblich. 1. Korintherbrief Kapitel 15, Vers 14. Historisch Lukas Evangelium Kapitel 24, Vers 39 in eine lange Auseinandersetzung mit Erscheinungstheorien. Bereits die Väter der Kirche reagierten auf doketistische Strömungen, die leugneten, Christus sei wirklich Fleisch geworden. Irenäus von Lyon argumentierte gegen Gnostiker, dass die Rettung nur Sinn habe, wenn das Fleisch selbst erlöst wird. Justin der Märtyrer verteidigte die wahre Menschwerdung Christi gegen die Idee einer bloßen Scheinerscheinung. Diese patristischen Verfechter einer realen Leiblichkeit stützten sich auf Passagen Lukas Evangelium Kapitel 24, Vers 39, Johannes 20 und die Paulusbriefe, um zu zeigen: Gottes Heilswerk vollzieht sich in der Welt der Körper und nicht nur in einer übersinnlichen Sphäre. In der mittelalterlichen Scholastik verschob sich die Diskussion. Fragen der Identität, Substanz und Akzidenz prägten die Art, wie man über Leib und Auferstehung sprach. Thomas von Aquin etwa bemühte sich, den Leib in seinen wesentlichen und veränderlichen Eigenschaften zu bedenken. Er unterschied zwischen dem, was die Person konstitutiv macht, und dem, was wandelbar ist. Dieser scholastische Rahmen machte es möglich, gleichzeitig an einer realen körperlichen Auferstehung festzuhalten und doch theologische Nuancen über Leiblichkeit, Unsterblichkeit und Verherrlichung zu entwickeln. Mit der Reformation gewann die Szene neue polemische Schärfe. Luther betonte die leibliche Realität des Leides und der Auferstehung gegen geistige Abhebungen, während Calvin die geistliche Dimension der Auferstehung stärker hervorhob, ohne die Leiblichkeit aufzugeben. Die Reformatoren Lukas Evangelium Kapitel 24, Vers 39 in ihren Katechismen und Predigten auf, weil der Vers den Glauben an einen wirklichen, historischen Christus stützte, gegen jede Relativierung des Kreuzes oder Verklärung Jesu zu einem bloßen Gesetzgeber des Geistes. Parallel zu diesen Diskurslinien bildeten sich seit der Antike auch Fragen nach der Präexistenz und der Göttlichkeit Christi. Arianische Kontroversen, der Hohenpriesterstreit um das Verhältnis von Vater und Sohn sowie die trinitarischen Formulierungen der Konzilien banden Christologie und Ontologie eng zusammen. Wenn der Sohn präexistent als göttliche Person war, musste man erklären, wie diese Präexistenz mit der historischen Menschwerdung verbunden ist. Dabei spielten Textstellen Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 14, Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 6 bis 11, Kolosserbrief, Kapitel 1, Verse 15 bis 20 und Hebräer 1 eine zentrale Rolle für die Trinitätslehre. Lukas Evangelium, Kapitel 24, Vers 39, jedoch wirkte weniger wie ein direkter Beweis für Präexistenz oder Göttlichkeit, es ist kein Logos-Text und mehr wie ein Schutzbrief für die Echtheit der leiblichen Auferstehung. Im 16. und 17. Jahrhundert, als konfessionelle Schärfen zunahmen, nutzten verschiedene Gruppen die biblischen Texte unterschiedlich. Reformierte lutherische und katholische Theologen schlossen sich oft in der Deutung der Auferstehung zusammen, auch wenn sie theologisch anders gewichteten. Zugleich entstanden antitrinitarische Strömungen, die alte Zweifel wieder aufgriffen. Manche erklärten die Präexistenz als metaphorisch oder rein funktional, andere leugneten sie ganz. In Polen und in den Niederlanden formierten sich die sogenannten Socinianer, in diesem Podcast verwenden wir den Namen Socini, die mit methodischer Schriftkritik und rationalen Argumenten zentrale Dogmen der Trinität und der Präexistenz ablehnten. Die Rakauer Gemeinde und der Rakauer Katechismus bündelten viele socinianische Überlegungen. Für Socini Lukas Evangelium Kapitel 24 Vers 39 nicht dazu geeignet, eine göttliche Präexistenz des Sohnes zu verteidigen. Vielmehr bezeugt der Text, dass der auferstandene Jesus als Mensch erschien und dass die Unterscheidung zwischen Geist, Pneuma und Fleisch und Knochen jesuanische Grenzen setzt. In seinen Schriften, etwa in De Jesu Christo Servatore und in zahlreichen Briefen und Disputationen, argumentierte Socini wiederholt, wer den auferstandenen Leib betont, schützt die Einzigartigkeit der Menschwerdung und weist die Idee eines selbstständigen, vorzeitlich existierenden persönlichen Sohnes zurück, weil eine solche Vorstellung theologisch unnötig und exegetisch schwer zu begründen sei. Zeitgenossen reagierten heftig. Trinitarische Theologen sahen in Socinis Lesart eine Gefährdung der klassischen Christologie. Sie warnten, man schaffe einen bloßen Menschen an die Stelle des göttlichen Retters. Socini konterte mit einem Aufruf zur Rückkehr zum Text. Wenn Lukas betont, dass ein Geist nicht Fleisch und Knochen hat, dann muss das Hauptaugenmerk auf der Menschlichkeit des Auferstandenen liegen und nicht auf metaphysischen Spekulationen über Präexistenz. Diese Spannung zwischen traditionellem Schutz des Dogmas und Socinis textorientiertem Skeptizismus formt die ganze Debatte Lukas Evangelium Kapitel 24 Vers 39. Die Auseinandersetzung berührte damit nicht nur einen exegetischen Kleinkrieg, sondern Grundfragen: Was bedeutet Person sein? Worin besteht die Identität Jesu nach der Auferstehung? Und welche Rolle spielt die Schrift gegenüber kirchlicher Überlieferung? Diese historischen Konfliktlinien erklären, warum gerade ein scheinbar unkomplizierter Vers Lukas Evangelium Kapitel 24 Vers 39 so viel Gründungsenergie für die socinianische Kritik bot und warum die Kontroverse bis in die konfessionelle Landschaft des 17. Jahrhunderts nachhallte. Die Texte, die beide Seiten anführten, umfassen Evangelien, Paulusbriefe und patristische Zeugnisse. Sie bleiben der Maßstab dafür, ob eine Interpretation traditionell gerechtfertigt oder revolutionär erscheint. Seht meine Hände und meine Füße, dass ich selber bin. Lasset euch fassen und siehe da, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr mich sehet, habe ich. Mit diesem Satz beginnt Socinis theologische Arbeit nicht erst inhaltlich, sondern methodisch. Er nimmt die biblische Sprache ernst und fragt, was die Worte selbst im Gesprächskontext bedeuten. Kern seiner Auslegung ist keine abstrakte Ontologie, sondern ein hermeneutischer Hebel. Wenn Lukas gerade die Gegensatzpaare Geist, Pneuma und Fleisch und Knochen, sag's Kai Osteon, verwendet, dann muss man zuerst klären, was Lukas unter Geist versteht und welche Schlussfolgerungen für die Präexistenz des Sohnes daraus wirklich zulässig sind. Socini geht es nicht darum, die Leiblichkeit der Auferstehung zu leugnen, im Gegenteil. Er hält an der realen, leiblichen Erscheinung des Auferstandenen fest, aber er schließt daraus gerade nicht die Lehre eines vorzeitlich existierenden göttlichen Sohnes. Sprachlich betont er, dass Pneuma in den Evangelien oft die Vorstellung eines gespenstischen, nicht körperlichen Erscheinens bezeichnet. Die Jünger sagen Lukas Evangelium Kapitel 24, Vers 37, ein Geist erscheine, Pneuma. Der Kontrast in 24,39 zeigt deshalb weniger eine metaphysische Unterscheidung zwischen göttlichen Personen als vielmehr eine Alltagserfahrung. Gespenster haben kein Fleisch und keine Knochen. Dass Jesus Fleisch und Knochen hat, zeigt seine konkrete Menschlichkeit. In De Jesu Christo Servatore argumentiert Sozzini, dass Lukas hier eine antithetische Sprechweise benutzt, die dazu dient, Zweifel an der leiblichen Identität zu zerstreuen, nicht aber ontologische Tiefen über präexistente Hypostasen zu lehren. Seine Exegese Lukas Evangelium Kapitel 24 Vers 39 mit anderen Stellen, die die Menschheit Jesu betonen. Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, stellt nach Sozzini Jesus in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Vater, er ist gesandt, nicht ontologisch identisch mit dem einen. 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, bekräftigt für ihn die Rolle Jesu als menschlicher Mittler. Apostolische Zeugnisse, Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 22, Männer Israels hört diese Worte. Jesus von Nazareth, dem Gott mit seinen Wundertaten und Zeichen, durch Gottes Macht bewiesen, Hebräerbrief Kapitel 2 Verse 14 bis 17, er musste in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, darum ist er in allem seinen Brüdern ähnlich geworden. Stützen Sozzinis These. Der geheilte, gelittene und auferstandene Jesus bleibt menschlich und handelt in der Funktion eines von Gott gesandten Retters. Sozzini baut eine Netzargumentation auf, Lukas Evangelium Kapitel 24 Vers 39, mit mindestens einem Dutzend weiterer Texte verbindet, um eine kohärente Anthropologie des Christus zu zeichnen. Er Lukas Evangelium Kapitel 24 Vers 43, wo Jesus Fischstück ist, Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 27, wo Thomas die Wunden berührt, Markus Evangelium Kapitel 16 Vers 14, Matthäus Evangelium Kapitel 28 Vers 20, die historische Kontinuität betonen, 1. Korintherbrief Kapitel 15 Verse 3 bis 4 über die historisch belegte Auferstehung, Philippians 2,68, dass die Erniedrigung Christi die in der Menschwerdung schildert. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 14, das die Wortwerdung als Fleischwerdung betont, allerdings liest Sozzini das Wort nicht als eigene göttliche Person, sondern als Gottes ewigen Ratschluss und Macht, die in Jesus verwirklicht wurde. Er führt diese Verse syllogistisch vor. Prämisse 1: Die Schrift stellt wiederholt Jesus als Geschöpf, Gesandten und Mittler dar. Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 22. 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5, Hebräerbrief Kapitel 2 Verse 14 bis 17. Prämisse 2, Lukas Evangelium Kapitel 24 Vers 39 betont, dass der Auferstandene Fleisch und Knochen hat und nicht ein Geist ist, Schluss. Die einfachste und textnahe Schlussfolgerung ist, dass Jesu Person nicht als präexistent eigentliche göttliche Hypostase zu verstehen ist, sondern als ein in der Geschichte entstandenes menschliches Subjekt, durch das Gott handelt. Für die sozinianische Argumentation sind weitere Passagen hilfreich, weil sie die metaphysische Schwere aus der Präexistenzthese nehmen. Markus Evangelium Kapitel 10 Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Matthäus Evangelium Kapitel 20 Vers 28 betonen den Dienstcharakter. Johannes Evangelium Kapitel 6 Vers 38, denn ich bin vom Himmel nicht gekommen, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat, unterstreicht die Sendung und Abhängigkeit vom Vater. 1. Korintherbrief Kapitel 15 Vers 45, der den letzten Adam als lebendig machenden Geist beschreibt, wird von Sozzini so gelesen, dass Paulus hier von der Wirkung der Auferstehung spricht, von einer neuen Form des Lebens, nicht von einer Präexistenz des Sohnes als Geist vor der Menschwerdung. Sozzini scheut nicht vor philologischen Details zurück. Er unterscheidet in den Evangelien zwischen dem Gebrauch von Pneuma als Geistgeisteswesen, wie Lukas Evangelium Kapitel 24 Verse 37 bis 39 und der Verwendung von Logosformeln in Johannes, die er, im Gegensatz zu trinitarischen Lesern, eher als personifizierte Redeweise Gottes deutet, das Wort ist Gottes Handlung und Plan, nicht notwendigerweise eine zweite göttliche Hypostase, die vor der Welt existiert. Diese Lesart folgt der Regel, dass das, was die Schrift explizit sagt, Vorrang hat vor philosophischen Spekulationen. So argumentiert er gegen wörtliche Ontologisierungen des Prologs von Johannes. Wesentlich für Sozzini ist auch sein methodischer Hinweis auf das, was das ursprüngliche Publikum verstand. Er fragt, was hätten die Jünger verstanden, als sie Fleisch und Knochen hörten? Nicht theologische Spekulationen über Essenzen, sondern die Unterscheidung zwischen einer körperlichen Gestalt und einem Gespenst. Daraus folgt für ihn, wer Lukas Evangelium Kapitel 24, Vers 39 eine metaphysische Brücke zur Präexistenz baut, liest in den Text Dinge hinein, die Lukas offenbar nicht intendierte. Sozzini nennt diese Vorgehensweise konstruierte Überhöhung und fordert stattdessen eine einfache Lesart, die den Text in seiner Alltäglichkeit ernst nimmt. Die theologische Entwicklung zeigt, Sozzinis Position ist nicht isoliert, formal theoretisch, sondern entsteht in einem Netzwerk von Bibelinterpretationen, Lehrschriften und pastoralen Erwägungen. Der Rakauer Katechismus fasst diese Sicht zusammen, indem er Christus als den Menschensohn beschreibt, der von Gott gesandt und zur Repräsentanz des göttlichen Willens eingesetzt wurde, ohne dass daraus eine notwendige Identität in göttlicher Substanz folgt. Sozzini und seine Gefährten verschrieben sich einer Christologie, die die Person Jesu als historisch und relational darstellt, relational insofern, als Jesus in kontinuierer, aber nicht ontologischer Abhängigkeit vom Vater steht. Die Reaktionen waren scharf. Trinitarische Theologen warfen Sozzini vor, die Göttlichkeit Christi zu schmälern und damit das Heil zu gefährden. Sie beriefen sich auf Texte, die ihnen als sichere Indizien für Präexistenz und göttliche Subjektivität dienten, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, in ihm ist alles geschaffen. Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3, der Abglanz seiner Herrlichkeit und das genaue Abbild seines Wesens. Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 11, wo Christus als derjenige erscheint, der in göttlicher Gestalt war. Diese Texte dienten als Kernbelege für die trinitarische Lehre und aus ihrer Perspektive untergrub Sozzini die ontologische Stabilität des Sohnes. Trinitarische Antwortstrategien folgten zwei Linien, exegetische Gegenlesungen und dogmatische Argumente. Exegetisch wurde etwa Johannes 1 als unzweideutiger Hinweis auf die Person des Logos interpretiert, eine Person, die vom Vater bei Gott ist und als göttlich bezeichnet wird. Philipper 2 wurde so ausgelegt, dass die Erniedrigung des Sohnes eine vorausgehende himmlische Würde impliziere. Dogmatisch wurde argumentiert, dass ohne präexistierenden göttlichen Sohn die Erlösungsordnung unverständlich werde. Wer könnte stellvertretend für die Menschheit zahlen oder einen vollkommenen Sühneakt vollbringen, wenn nicht ein wahrhaft göttlicher Mittler? Sozzini beantwortete diese Vorwürfe mit differenzierten Schritten. Gegen die Trinitarier, die Johannes 1 als autonomen Beweisstück heranzogen, schrieb er, dass der Prolog in der jüdischen Weisheitsliteratur viele Personifikationen kennt. Die Weisheit, Sprüche 8, wird personifiziert, doch das bedeutet nicht, dass Weisheit eine zweite göttliche Person ist. Er verwies auf 5 Mose 6,4 als das Kernbekenntnis des monotheistischen Judentums. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Die plötzliche Einführung einer zweiten göttlichen Person werde durch die Gesamtkohärenz der Schrift nicht gestützt. Gegen die Argumentation aus Philipper 2 hielt er, dass Paulus über Christus Erniedrigung spricht, um den Gehorsam und die Demut Gottes für vorbildlich zu erklären, nicht um metaphysische Präexistenz zu beschreiben. Die Rede von Gottesgestalt, Morphe Theo, sei rhetorisch und nicht ein metaphysisches Lehrstatement über Substanz. Die Kontroversen eskalierten in Schriftenwechseln, Disputationen und polemischen Flugschriften. In Polen wirkten Jesuiten intensiv gegen die Rakauer Gemeinde. In Westeuropa fanden Sozzinis Argumente Resonanz unter frühen Unitariern wie John Biddle, die ähnliche Einsprüche gegen die Trinitätslehre formulierten. Die Reaktionen reichten von theologischen Gegenarbeiten bis zu politischen Maßnahmen. Rakau verlor 1638 seine akademische Lehrfreiheit, der Druck auf die polnischen Brüder wuchs und die Rakauer Druckerei wurde geschlossen. Die Rakauer Schriften, darunter der Rakauer Katechismus, zirkulierten dennoch und beeinflussten Debatten bis in die englische und niederländische Welt. Wissenschaftlich betrachtet verschob Sozzinis Position Debattenwegmarken, Sie setzte eine Bibelhermeneutik in Bewegung, die stärker auf den Textkontext und auf historische Plausibilität achtete und weniger auf nachträglich systematisierte philosophische Kategorien. Praktisch aber löste sie Ängste aus. Wenn Christus nicht als präexistenter göttlicher Sohn verstanden wird, so die Befürchtung, drohe eine Abschwächung des Sühnegedankens und damit des Heils. Sozzini begegnete diesem Einwand, indem er die Sühne nicht metaphysisch in der Stellvertretung eines göttlichen Wesens verankerte, sondern als Gottes gerechte Verwirklichung von Recht und Wiederherstellung in und durch den Mensch gewordenen Christus, ein Akt, dessen Geltung von Gottes eigenem Zuspruch kommt, nicht von einer vorausgesetzten göttlichen Substanz im Sohn.
Die Debatte Lukas Evangelium Kapitel 24 Vers 39 wurde so zu einem Prüfstein. Ging es um die Sicherung eines spezifischen Dogmas oder um die Frage, wie strikt man biblische Texte in vorgefertigte philosophische Schalen pressen darf? Sozzinis Ansatz brachte eine stärkere Betonung der historischen Jesusgestalt und eine Rationalisierung der Theologie mit sich, die weit über die unmittelbare Kontroverse hinauswirkte. Seine Gegner warfen ihm Rationalismus vor, seine Anhänger sahen in ihm eine Aufräumarbeit mit überkommenen metaphysischen Konstrukten. Die Wirkung war ambivalent, die Diskussion polarisierte Gemeinden, förderte aber zugleich eine genauere Textarbeit und eine stärkere Rückbindung theologischer Spekulation an den Schriftwortlaut. Sozzinis Eingriff in die Deutung Lukas Evangelium Kapitel 24 Vers 39 wirkte weit über theologische Grabenkämpfe seiner Zeit hinaus.
Indem er die Bibelworte zuerst als Alltagssprache und historisches Zeugnis las, verschob er den Diskurs, nicht mehr die metaphysische Spekulation, sondern die sprachliche und narrative Kohärenz der Schrift bestimmten die Deutung. Dieser Methodentransfer trug zur Entstehung einer hermeneutischen Sensibilität bei, die später in der Aufklärung und in der historischen Bibelkritik wieder auftauchte. Sozzini forderte, wer dogmatische Systeme aufbauen will, muss zuerst zeigen, dass die Schrift sie selbst stützt, besteht diese Stütze nicht, hat die Vernunft ein Wort mitzureden. Für die praktische Theologie bedeutete das konkret, die Rolle Christi im Heilsplan musste neu begründet werden. Sozzini lehnte die verbreitete Lehre der stellvertretenden Strafaufnahme ab. Er hielt es für unvereinbar mit Gottes Gerechtigkeit, dass ein Unschuldiger, wenn auch Gesandter, in göttlicher Stelle die Strafe für andere trage.
Stattdessen betonte er die erzieherische und stellvertretend repräsentative Funktion des Leidens Jesu. Durch Gehorsam, Leiden und Hingabe offenbart sich Gottes Willen und rückt der Mensch zur Umkehr. Dafür zitierte er Texte Johannes Evangelium Kapitel 3 Vers 16 Römerbrief, Kapitel 5 Vers 8, die Gottes Liebe und das geschenkte Leben in den Mittelpunkt stellen. Jesaja 53, statt als Beleg für strafende Stellvertretung, las er als Darstellung eines leidenden Dieners, dessen Leiden erzieherische und stellvertretende aber nicht strafexpiatorische Züge hat. Diese soteriologische Kehrtwende hatte Konsequenzen. Wenn das Heil nicht primär an die metaphorische Übertragung göttlicher Strafe gebunden ist, verändert sich das Verständnis von Gerechtigkeit, Buße und Gemeinde. Die Sozzinianer betonten Gehorsam, Nachfolge und moralische Umkehr als Antworten auf das Kreuz. In der Praxis bedeutete das eine Christusnachfolge, die auf Vorbild, Belehrung und verbindlichem Auftrag setzt, weniger auf metaphysische Transaktionen zwischen göttlicher Gerechtigkeit und göttlicher Gnade. Solche Akzente findet man im Rackauer Katechismus, wo Christus als von Gott gesandter Mittler und Lehrer dargestellt wird, nicht als ontologisch gleich mit dem Vater. Politisch und gesellschaftlich trug die sozinianische Betonung von Vernunft und Schriftkritik zur Entwicklung von Toleranzdiskursen bei. Mitglieder der Rackauer Gemeinde und ihre Intellektuellen forderten, dass religiöse Überzeugungen nicht mit staatlicher Gewalt erzwungen werden dürften. Diese Haltung korrespondierte mit einem wachsenden europäischen Diskurs über Gewissensfreiheit. Über die Niederlande und England gelangten sozinianische Schriften und Argumente in die protestantische Öffentlichkeit. John Biddle und später englische Unitarier griffen viele von Sozzinis Ideen auf. Der Einfluss auf Denker wie John Locke lässt sich nicht als direkte Übernahme belegen, wohl aber als intellektuelle Nachbarschaft. Die Betonung religiöser Toleranz, die Rolle der Vernunft in Glaubensfragen und die Skepsis gegenüber obrigkeitlicher Glaubensdiktatur fanden gemeinsame Resonanz. Innerkirchlich zwangen Sozzinis Argumente die trinitarischen Theologen zu präziseren Begründungen. Stellen, die lange als selbsterklärende Belege für Präexistenz oder Gottheit galten, etwa Johannes 1, Philipper 2 oder Kolosser 1, wurden stärker kontextualisiert und philologisch überprüft. Theologen verfeinerten ihre Exegese, entwickelten subtilere Unterscheidungen zwischen metaphorischer und ontologischer Sprache und stärkten die systematische Vernetzung trinitarischer Belege. So entstand ein Diskurs, der sowohl polemisch als auch klärend wirkte. Polemisch, weil die Gegenposition als Korrektiv diente, klärend, weil er methodische Standards anhob. Die Repression in Polen, Schließung der Rakauer Druckerei 1638, Verlust staatlicher Protektion, zeigte die politische Verwundbarkeit religiöser Minderheiten, führte aber zugleich zu einer Diffusion socinianischer Texte. Emigranten, Netzwerke in den Niederlanden und literarische Übersetzungen trugen die Ideen weiter. In Transsilvanien etablierte sich eine eigenständige unitarische Tradition, die zwar eigene Wurzeln hat, aber theologische Parallelen zur socinianischen Betonung der Einzigkeit Gottes und der Menschheit Christi zeigt. In England mündeten diese Linien später in die englische Unitarierbewegung, deren Theologie und Kirchenpraxis über das 18. und 19. Jahrhundert erheblichen Einfluss auf die religiöse Landschaft ausübte. Historisch bedeutend ist zudem die Wirkung auf das Verhältnis von Bibel und Tradition. Socini gab der Schrift Vorrang vor theologischer Spekulation und stellte die Autorität kirchlicher Dogmen zur Diskussion, wenn diese nicht klar aus dem Text folgen. Diese Betonung doxologischer Einfachheit und textnaher Exegese führte später in vielen theologischen Strömungen zu einer stärkeren methodischen Demut. Weniger Vertrauen in philosophische Ontologien, mehr Aufmerksamkeit für literarischen Kontext, Sprachgebrauch und historischen Sinn. Gleichzeitig blieb die socinianische Position umstritten, weil sie Fragen offen ließ, die für viele Gläubige existenziell sind. Wie ist die Transzendenz Gottes mit seiner Nähe in Christus vereint? Wie sichert man die Wirksamkeit des Heils unabhängig von metaphysischer Identität? Diese Spannung hat die Theologie weiter bewegt und bereichert. Die Debatten um Atonementheorien, Christologie und religiöse Toleranz lassen sich bis in unsere Zeit hinein an den Konturen erkennen, die Socini mitgeprägt hat. Sein Vermächtnis besteht weniger in einer abgeschlossenen Lehre als in einer dauerhaften Herausforderung. Lies die Schrift ernst, prüfe die Sprache und scheue dich nicht, tradiertes Denken vor die Maßstäbe von Text und Vernunft zu stellen. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.